Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Er sitzt im Hochsicherheitsgefängnis in Manhattan, El Chapo, direkt hinter dem Haupthaus der NYPD, ganz im Süden, quasi da, wo die Brooklyn Bridge ist. Und die muss jetzt regelmäßig gesperrt werden, wenn der mexikanische Drogenboss Joaquin El Chapo Guzman zum Gerichtsgebäude auf der anderen Seite des East River muss.
Er ist Staatsfeind Nummer 1 für die USA, so hat es mal eine Kriminalkommission in Chicago befunden. Ein Titel, den auch schon Al Capone bekommen hat, also ein denkbar großer Titel.
Uns interessieren vor allem die Sicherheitsvorkehrungen bei diesem Prozess in diesem Podcast des Updates und wir sprechen mit unserem Korrespondenten in New York. Übrigens, früher war ja alles besser. Ne? Bei einer neuen repräsentativen Umfrage ist herausgekommen, 2/3 der Europäer sehen die Vergangenheit viel positiver als die Gegenwart. Also dieses Nostalgiegefühl, früher war es besser, dem gehen wir nach.
Ob wir glauben, dass die Welt besser oder schlechter wird, hat kaum was mit den realen Daten oder Fakten zu tun, sondern eben ganz viel mit unserer psychischen Verfassung. Es wird uns immer wieder weiß gemacht, es sei jetzt gerade alles ganz furchtbar und ganz schlimm, obwohl man das tatsächlich an vielen objektiven Daten gar nicht festmachen kann.
Außerdem Thema bei uns, Frauenknast. Und zwar wegen des Instagram-Posts von Rapperin Schwester Eva.
Schwester Eva hat ja ein Bild von sich mit Babybauch gepostet und gesagt, dass sie ihr Kind wohl im Gefängnis bekommt und gerne einen Platz hätte in einem Mutter-Kind-Gefängnis. Und ich habe mir mal angeschaut, was das überhaupt ist und wer da überhaupt reinkommt in so ein Mutter-Kind-Gefängnis.
Auch das hört ihr hier im Podcast des Updates von Montag, 5.11.2018. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Auf sein Verbrechenskonto gehen zahlreiche Morde, Kriege zwischen rivalisierenden Banden und, ganz klar, Drogengeschäfte im Milliardenbereich. Das ist der Vorwurf. Heute hat in New York der Prozess gegen Joaquin El Chapo Guzman begonnen. Zweimal ist er aus mexikanischen Gefängnissen geflohen, bis er dann 2017 an die USA ausgeliefert wurde. Er sitzt da in Manhattan im Hochsicherheitsgefängnis und das Gerichtsgebäude ist auf der anderen Seite des East River in Brooklyn. Das heißt, er muss da jetzt immer hin und her fahren. Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Kai Clement live aus New York. Grüß dich, hallo.
Ja, schönen guten Tag erstmal.
Erstmal, wieso New York? Warum wurde El Chapo damals von Mexiko ausgeliefert? Weil eigentlich ist er ja mexikanischer Staatsbürger.
Richtig, aber er ist Staatsfeind Nummer 1 für die USA. So hat es mal eine Kriminalkommission in Chicago befunden. Ein Titel, den auch schon Al Capone bekommen hat, also ein denkbar großer Titel. Und die USA sagen einfach, zwar wird der Drogenanbau in Mexiko organisiert und betrieben, aber die Opfer, die sind hier in den USA. Zigtausende jedes Jahr, vergangenes Jahr schätzt man die Zahl auf 72.000. Das sind ungefähr 200 Menschen gesehen, statistisch jeden Tag, die an Drogen sterben, Tag für Tag. Und Robert Capers, das ist einer der Staatsanwälte hier in dem Fall in New York, der hat es so formuliert, dass dieser Drogenkrieg in die Städte der USA getragen wurde. Eine Epidemie hat er das genannt, ganz besonders nach New York auch.
The same scourge helped to perpetrate the drug epidemic here in the US and make such cities as Miami and New York ground zero for that epidemic.
Und so haben die USA sich schon lange, mehr als 2 Jahrzehnte, um die Auslieferung von El Chapo bemüht. Und dann hatten sie vor 2 Jahren Erfolg, genau am Vortag der Amtseinführung von Präsident Trump. Manche fragten sich, war das das Abschiedsgeschenk für Obama oder das Willkommensgeschenk für Trump?
Und jetzt eben der Prozess, der in Brooklyn losgeht. Was erhoffen sich die US-Staatsanwälte von dem Prozess?
Na, ein klares Zeichen, dass sie den Krieg gegen die Drogen, den sie ja seit 5 Jahrzehnten führen, dass sie den auch gegen die absoluten Spitzen und die höchsten Köpfe führen. Nicht nur gegen die kleinen Ausführenden, sondern dass sie gegen die Drogenbosse und Könige vorgehen. Ein klares Zeichen also. Und sie sagen, es ist einer der größten Drogenprozesse überhaupt in den USA. Milliardensummen, unglaubliche Summen von Drogen, die in die USA eingeführt wurden, tonnenweise und eben mit unglaublichen Kosten für die USA verbunden. Sie wollen ein klares Zeichen setzen, dass der Krieg gegen die Drogen ein Ende haben muss. Und das schafft man nur, wenn man eben auch die Köpfe trifft.
So, und das ist nicht irgendwer, der jetzt vor Gericht steht, sondern eben El Chapo. Heute geht es noch nicht um die möglichen Taten dieses Mannes, sondern um die Jury. Die Namen der Geschworenen, die sollen zum Beispiel anonym bleiben. Und es gibt auch weitere Sicherheitsvorkehrungen. Was wird da alles jetzt veranstaltet?
Ja, erst einmal sitzt ja El Chapo schon in einem Hochsicherheitsgefängnis. Du hattest das angesprochen, in Manhattan. Es wird auf das Guantanamo New Yorks genannt, kein schmeichelhafter Name. Wann immer er ins Gericht musste, wurde die Brooklyn Bridge gesperrt. Er wurde begleitet von Spezialeinheiten, von Hubschraubern, von Rettungswagen. Dieses Spektakel wird man demnächst wohl häufiger erleben. Und die Jury wird anonym ausgewählt. Die Juroren sollen dann auch weiterhin anonym bleiben. Sie werden von Bundesagenten begleitet und beschützt, wenn sie dann einmal ausgewählt sind. Und man kommt in diesen Gerichtsraum überhaupt nur rein wie in einen Hochsicherheitstrakt mit Metalldetektoren, mit Spezialagenten, die das Gebäude absichern.
Das heißt, keiner weiß, wie die heißen, keiner weiß, wie die aussehen.
Keiner weiß, wo sie wohnen, keiner weiß, was ihr Beruf es ist. Also genau darum geht es, sie absolut zu schützen. Denn es hat einfach zu viele Vorfälle gegeben, wo im Krieg gegen die Drogen Zeugen, Juroren, Beteiligte verschwunden sind. Und auch wenn El Chapo nach wie vor auf unschuldig plädiert, hat er doch eine Biografie, die ihm vorgeworfen wird, die für eine sehr gewaltvolle Zeit steht.
Aber zu den Zeugen beim Prozess gehören auch ehemalige Mitglieder des Kartells. Auch die sollen teilweise unter Pseudonymen aussagen dürfen. Wie wird denn da sichergestellt, dass diese Zeugen dann wirklich aussagen?
Ja, es ist dasselbe Verfahren wie bei den Juroren. Also die New York Times hat neulich berichtet, es gäbe bereits 16 Zeugen, die bereit seien auszusagen, also eine stolze Zahl. Und erst vergangene Woche noch wurden tausende weitere Seiten an Aussagen vorgelegt, wo auch die Verteidiger gesagt haben, man schafft das überhaupt nicht mehr, diesen Berg von Unterlagen zu bewältigen. Aber auch diese Zeugen stehen eben unter einem besonderen Schutz. Es sind teilweise Konkurrenten von El Chapo, von seinem Drogenkartell, teilweise ehemalige Mitarbeiter. Und da ist es ganz klar, dass selbe Verfahren. Sie sagen unter anderem Namen aus, sie werden von Bundesagenten geschützt, sie haben eine andere Identität bekommen. Nur so gibt es überhaupt eine Garantie und überhaupt die Zusage, dass sie sich vor Gericht äußern werden.
Aus New York, wo heute der Prozess gegen El Chapo losgeht. Kai Clement.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute ist Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Monate nach seinen Äußerungen damals zu Chemnitz. Ines Gruno aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Also Grund war jetzt eine Rede, ein Redemanuskript, das aufgetaucht ist, ne?
Ja, in der Rede hat Maaßen zum Beispiel von linksradikalen Kräften in der SPD gesprochen, die einen Bruch der Großen Koalition provozieren wollten. Sich selbst hat er einen Kritiker einer linken und naiven Ausländer- und Sicherheitspolitik genannt. Bundesinnenminister Horst Seehofer wollte ihn ja eigentlich vom Verfassungsschutz ins Bundesinnenministerium holen, aber das war jetzt keine Option mehr.
Dieses Redemanuskript enthält inakzeptable Formulierungen. Vor diesem Hintergrund ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit von ihm mit mir, aber auch mit allen Beteiligten, in welcher Funktion auch immer, nicht mehr möglich.
Ja, leicht fällt es ihm nicht, ne? Das hört man richtig raus. Er hatte sich ja lange vor Maaßen gestellt. Laut Beamtenversorgungsgesetz bekommt Maaßen jetzt für maximal 3 Jahre etwa 70% seines aktuellen Gehalts und danach geht dann nach den Ansprüchen an den geleisteten Dienstjahren.
Diese Rede, die hat Maaßen ja vor dem Berner Club gehalten. Das ist so ein Geheimdienstclub, ne?
Ja, den gibt's seit 1971 und der ist dann immer größer geworden mit den Jahren. Mittlerweile sitzen da die Geheimdienstchefs der EU-Länder und der Schweiz und Norwegen drin. Die treffen sich zweimal im Jahr. Maaßen war seit 6 Jahren mit dabei und hat sich Mitte Oktober mit eben dieser Rede verabschiedet. Da schreibt auch keiner Protokoll. Das wäre wahrscheinlich kaum rausgekommen. Aber diese Rede ist jetzt vor kurzem im Intranet beim Amt für Verfassungsschutz aufgetaucht. Und so sind diese Äußerungen doch öffentlich geworden.
Jetzt ist auch die Frage, wie es mit dem Bundesinnenminister weitergeht, mit Horst Seehofer.
Ja, der hatte sich ja lange dagegen gewehrt, Maaßen zu entlassen, sich immer wieder vor ihn gestellt. Nach seinen Äußerungen auch zu den Vorfällen in Chemnitz wollte ihn dann in sein Ministerium holen. Und nun muss er ihn doch in den Ruhestand schicken. So ganz klar ist noch nicht, wie es mit ihm weitergeht, mit Seehofer. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat heute nur dazu mitteilen lassen, sie geht davon aus, dass Seehofer zeitnah die angemessenen Entscheidungen trifft, was auch immer das heißen soll.
Die anderen Parteien haben da sicherlich deutlichere Worte, oder?
Ja, SPD-Finanzminister Olaf Scholz zum Beispiel, der nannte die Abberufung überfällig. Maaßen habe es offenbar nicht verstanden, dass die Aufgabe eines Verfassungsschutzchefs die Sicherheit ist und nicht mit kruden Theorien durch die Gegend zu laufen. Grünen-Chef Robert Habeck, der wurde dann noch deutlicher. Er nannte die Äußerungen von Maaßen reinsten AfD-Sprech. Das sieht die AfD übrigens ganz genauso und hat Maaßen zur Mitarbeit eingeladen. Hm. Aus der FDP kam dann noch die Kritik, Seehofer wirke überfordert in seinem Amt.
Hans-Georg Maaßen ist seit heute Ex-Verfassungsschutzchef. Ines Gruno aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hatte die Hintergründe.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vergangenheit ist gleich super, Gegenwart ist gleich geht so und Zukunft ist gleich Katastrophe. Hier ist Deutschlandfunk Nova, das Update. Also dieser abgegriffene Satz, früher war alles besser. Das hört man doch relativ oft, ne? Und auch die Bertelsmann Stiftung hat bei einer repräsentativen Umfrage herausgefunden, dass 2/3 der Europäer denken, früher war die Welt ein besserer Ort. Also die Sehnsucht nach den vergangenen Zeiten, diese Nostalgie, die ganz im Gegensatz zu dem steht, was Zahlen und Fakten uns ja sagen. Heute ist nämlich vieles ganz klar besser als früher. Das sagt auch Martin Schröder, Soziologe an der Uni Marburg, und er hat ein Buch darüber geschrieben, das heißt, warum es uns noch nie so gut ging und wir trotzdem ständig von Krisen reden. Martin, also heißt das, 2/3 der Europäer, die irren sich laut dieser Umfrage und die Welt war früher schlechter?
Vereinfacht gesagt schon, ja. Also das hört sich erstmal radikal an, aber das kann man tatsächlich so sagen. Also es ist ganz interessant, ob wir glauben, dass die Welt besser oder schlechter wird, hat kaum was mit den realen Daten oder Fakten zu tun, sondern eben ganz viel mit unserer psychischen Verfassung. Einerseits wird uns immer wieder weisgemacht, es sei jetzt gerade alles ganz furchtbar und ganz schlimm, obwohl man das tatsächlich an vielen objektiven Daten gar nicht festmachen kann.
Von wem denn weisgemacht?
Den man da auch nennen muss, sind tatsächlich Journalisten. Und zwar nicht, weil die irgendwas böse meinen oder falsch machen. Aber es ist ja völlig okay, dass Journalisten uns von Armut in der Welt erzählen, von Terroranschlägen. Aber was wir eben nicht erfahren, ist, wie sich die Durchschnitte dahinter entwickeln. Also wir erfahren von einem Terroranschlag, wir erfahren aber nicht, ob es insgesamt heute mehr Terroranschläge als, sagen wir mal, in den 70er Jahren gibt. Wir erfahren von Hunger in der Welt, aber wir erfahren nicht, ob es jetzt mehr Hunger auf der Welt als in den 80er Jahren gibt. Das heißt, wir werden durch Einzelfallmeldungen, die wichtig und richtig sind, wir sollen natürlich über jedes Flugzeug was erfahren, das abgestürzt ist, ganz oft davon abgelenkt, wie denn der langfristige Trend eigentlich ist, der dahinter steht.
Aber wenn wir jetzt konkret auf uns gehen, auf uns Europäer, also bei uns passieren relativ selten Terroranschläge, bei uns sterben auch wenige Menschen an Hunger und leiden an Hunger, wenn wir auf das schauen, was hier so passiert. Und ja, nehmen wir mal als Beispiel den Umweltschutz, die Klimaerwärmung. Ich sehe halt nun mal, wenn ich jetzt Urlaub mache am Meer, häufiger Plastik im Wasser schwimmen. Früher nicht.
Genau, aber die Frage ist tatsächlich, war es uns früher einfach egal? Also mittlerweile ist es zum Beispiel in Deutschland so, dass man in 97% aller Gewässer schwimmen kann. In den 60er oder 70er Jahren wäre man wahnsinnig gewesen, wenn man einfach mal so in den Rhein oder in irgendeinen großen Fluss springt. Ja. Es ist zum Beispiel auch so, dass Anfang der 90er Jahre in Deutschland die Todesfälle durch Feinstaub sich halbiert haben. Wir reden jetzt aber trotzdem darüber, dass Autos unsere Luft verschmutzen. Das liegt aber eben nicht daran, dass man wirklich sagen könnte, jetzt ist es viel dreckiger als früher, sondern unsere Ansprüche sind eben auch viel höher. Also wenn man früher ein paar Mal gehustet hatte, weil man meinte, oh ja, ja, die Luft ist halt so dreckig, dann dachte man einfach, das war früher so normal im Ruhrpott. Heute haben wir eben extrem starke Grenzwerte, die dazu führen, dass wir auch ganz, ganz schnell sagen, hier ist irgendwas zu schmutzig. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist ja positiv, das ist ja gut.
Ne? Das sagt dass ja wir keiner, diese Grenzwerte haben.
Genau, es sagt ja keiner, ach, lass uns ruhig wieder husten abends. Aber was sich eben keiner klar macht, ist, dass nicht unbedingt die Welt schlechter wird. Und in ein paar Aspekten wird sie auch schlechter. Man kann ja jetzt nicht einfach sagen, es gibt keinen Klimawandel.
Ja.
Aber was eben sehr oft verloren geht, ist, dass ganz vieles nicht schlechter wird, sondern dass unsere Ansprüche eben einfach steigen.
Es hat ja auch ganz viel mit Gefühl zu tun.
Genau.
Ne? Hat es nicht auch was mit dem Alter zu tun? Also bei älteren Leuten, dass die vielleicht auf eine gewisse glückliche Zeit damals zurückblicken, so 16 bis 26, die da besonders in Erinnerung geblieben ist. Die Musik aus dieser Zeit, die Freundschaften, das erste Geld, die Freiheit nach dem Abi und die Partys und so. Dass man das Gefühl hat, damals war eigentlich alles noch geil und jetzt wird alles anstrengender und gefährlich und teurer und sowieso nie wieder besser.
Ja, wobei es ganz interessant ist, also es gibt zwei unterschiedliche Trends. Menschen werden bis zur Mitte ihres Lebens tendenziell unzufriedener und unglücklicher. Und ab da steigt dann die Lebenszufriedenheit an. Der Grund ist, genauso wie du es genannt hast, wenn man jung ist, passiert quasi noch alles. Und dann merkt man so zunehmend im Leben, Mensch, ich bin da in einem sehr festen System, vielleicht hat auch nicht alles geklappt, was ich wollte. Und wenn man dann aber noch älter wird, dann findet man sich damit ab und wird auch wieder zufriedener. Das ist ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt ist aber einfach, dass wir generell, unabhängig davon, welches Alter wir haben, die Vergangenheit positiver beurteilen, als wir sie beurteilt haben, als sie noch Gegenwart war. Ein Beispiel ist, man kann Leute, haben so ein Experiment gemacht, dass die Leute zum Beispiel in einen Vergnügungspark oder auf eine Fahrradtour geschickt haben. Und dann haben sie die Leute währenddessen immer mal gefragt, wie ist es denn gerade? Und die Leute fanden es dann so mittel. Mir ist gerade kalt, ich muss auf Toilette, was auch immer. Und wenn man dann aber dieselben Leute ein paar Wochen später gefragt hat, wie war dieser Tag im Freizeitpark, wie war diese Fahrradtour, haben die Leute ganz oft gesagt, ja, das war einer der schönsten Tage meines Lebens. Aber die reden über denselben Tag. Ja. Und das ist ganz oft was uns passiert. Wir neigen einfach alle dazu, die Vergangenheit durch eine rosa-rote Brille zu sehen.
Martin Schröder, Soziologe an der Uni Marburg, und er sagt, es geht uns super. Früher war nicht alles besser, auch wenn viele Europäer so fühlen und denken.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Fußball, das sind die emotionalen Momente, die man so schnell nicht vergisst. Das ist die Rivalität mit dem Verein in der Nachbarschaft. Das ist ein Bierchen und die Samstags-Bundesliga-Konferenz. Fußball ist aber vor allem auch Geld, viel Geld. Und wenn wir schon von Emotionen sprechen, viele haben ja das Gefühl, dass es eben bestimmten Vereinen nur noch ums Geld geht. Und das eben nicht erst seit Sepp Blatter, nicht erst seit den Vorwürfen um Korruption und gekaufte WMs. Und diese Gefühle, die werden immer wieder bestätigt, unter anderem durch die Football Leagues. Ein riesiger Schatz an eigentlich geheimen Dokumenten, die ein Unbekannter seit mehreren Jahren leakt, damit die Journalisten sie durchsuchen können und darüber berichten können. Klaas Reser aus unserer Sportredaktion. Also am Wochenende ist nochmal ein neuer Schwung an Enthüllungen rausgekommen. Für mich und alle anderen, die da langsam den Überblick verloren haben. Was ist bei diesen neuen Leaks jetzt so der Aufreger?
Also es gibt im Prinzip drei Aufreger. Der erste ist, es soll eine Super League geplant worden sein. Die größten Vereine Europas wollten sich da zusammenschließen und haben sogar diskutiert, aus den nationalen Ligen und aus der Champions League auszutreten, und das geheim. Federführend war da Bayern München. Und dann gibt es zwei Komplexe rund um Gianni Infantino. Der war ja früher mal bei der UEFA Generalsekretär und hat sich da eingemischt in die Diskussion rund um das Financial Fair Play. Financial Fair Play heißt, Vereine dürfen nur so viel Geld ausgeben, wie sie einnehmen. Und da soll sich Gianni Infantino bei Ermittlungen gegen Manchester City und gegen Paris Saint-Germain eingemischt haben. Und dann geht es noch im weiteren Themenkomplex um die Amtsführung von Gianni Infantino. Der ist ja jetzt FIFA-Präsident und versucht da seine Wiederwahl im nächsten Jahr schon mal abzusichern. Und das ist sozusagen der dritte Themenkomplex.
Ich als jetzt nicht Fußballfan, der keinem Verein zugeordnet ist, warum muss mich das interessieren?
Weil es zeigt, dass es ein ganz wichtiges Mittel gibt im Fußballbusiness, und das ist die Lüge. Die Lüge wird überall benutzt. Es wird nach außen hin ein Bild präsentiert, was aber hinter den Kulissen gar nichts mehr zu bedeuten hat. Also es gibt Regeln im Fußball, im internationalen Fußball, Financial Fair Play, und da gibt es Leute, die dafür sorgen, dass man gegen Regeln verstoßen kann. Man kriegt eine kleine Strafe, aber im Prinzip kann man machen, was man will, weil immer das Ziel ist, noch mehr Geld, noch mehr Macht zu erreichen.
Aber das überrascht doch nicht.
Aber deshalb soll man sich ja trotzdem drüber aufregen. Also man kann ja auch nicht sagen, es überrascht mich nicht, dass viele Leute auf der Autobahn 200 km/h fahren und deswegen mache ich keine Radarkontrollen mehr, weil mich überrascht es nicht. Es ist, man kann ja nicht einfach sagen, da verstoßen Leute gegen Rechte und die sind eh so verdorben und deswegen regt es mich nicht mehr auf. Aber ich glaube, gerade jetzt auch dieser Fußballbereich steht so ein bisschen exemplarisch auch dafür. Man kann das auch mit dem Politikbereich vielleicht vergleichen, dass halt vorne raus andere Dinge erzählt werden, als hinten raus passieren. Und ich denke, das ist ein Grund, sich darüber aufzuregen.
Aber es sind ja selbstgemachte Gesetze, die sie sich gesetzt haben sozusagen und die sie jetzt umgehen und umschiffen. Insofern, ja, wie gesagt, mich überrascht es nicht und ich reg mich da in diesem Moment nicht auf. Aber was sind die Reaktionen auf die Enthüllungen des Wochenendes?
Naja, Manchester City, Paris Saint-Germain haben natürlich gesagt, sie wurden so oft getestet wie keine anderen Vereine und sie haben sich nichts zu Schulden kommen lassen. Gianni Infantino hat nichts gesagt, die FIFA sagt aber, das sind alles keine belegten Tatsachen, sondern es sind fehlerhafte Berichterstattungen. Und die Bayern und die Dortmunder sagen, ja, es gab da zwar mal Pläne zu dieser Super League, aber das sollte nur eine Drohkulisse sein. Und jetzt haben wir die Champions League ja reformiert. Die großen Vereine kriegen jetzt mehr vom Kuchen. Und deshalb ist die Super League nur ein Gedankenkonstrukt. Und das ist jetzt so ein bisschen die Krux, wo viele drüber diskutieren. Ist das wirklich nur eine Drohkulisse gewesen? Wollte man sozusagen durch diese Drohkulisse eine Evolution erreichen, also für sich selber noch mehr Geld an sich ranbinden, oder war vielleicht wirklich die Revolution geplant, wo 16 Vereine aus Europa, die größten Vereine, sich zu einer Liga zusammenschließen, um dann ihre kommerziellen Interessen vollumfänglich ohne UEFA verfolgen zu können.
Die Football Leagues, neue Enthüllungen von diesem Wochenende. Klaas Rehse aus unserer Sportredaktion hat sie eingeordnet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
5 Monate am Meer leben, das ist doch traumhaft, oder? Aber 5 Monate im Meer schwimmen, boah, eher nicht. Der Brite Ross Edgeley hat es aber getan. 157 Tage ist er um Großbritannien herumgeschwommen. 2882 Kilometer eisiges Wasser, starke Strömungen, Unwetter, Begegnungen mit Frachtern, mit Haien und natürlich mit Quallen. Und dazu gab es mehrere schwere Verletzungen. Also den Briten wurden Teile der Zunge von Salzwasser zerstört. Am Nacken hat er so eine offene Fleischwunde, da hat immer wieder seinen Neoprenanzug dran gerieben. André Wirsig ist deutscher Extremschwimmer. André, bei den Verletzungen, was hat denn der Brite falsch gemacht? Wie hätte er sich vor dem aggressiven Salzwasser schützen können oder auch müssen?
Nein, gar nicht. Also er hat, glaube ich, alles getan, noch mehr als ich in dem Fall mache, weil er ja auch mit Neoprenanzug geschwommen ist. Aber mehr als Vaseline, die verhindert, dass man sich eben wundschwert, was bei ihm da passiert ist. Und natürlich auch die Schleimhäute, also das habe ich bei meinen Durchschwimmungen ja auch jedes Mal, dass die Schleimhäute, sprich die Zunge, Nasennebenhöhlen, Nasenschleimhäute, die sind halt völlig gereizt, beziehungsweise die Zunge, da kann man wirklich die Haut so runterziehen und man hat da so ein paar Tage lang überhaupt keinen Geschmack. Das ist ganz normal beim Salzwasser. Man darf ja nicht vergessen, dass wir Menschen dafür gar nicht dafür ausgelegt sind, dort im offenen Meer rumzuschwimmen.
Ja, Moment, aber was macht man denn dann? Also ich meine, Vaseline im Mund geht ja nicht.
Nein, gar nichts. Also das ist auch jetzt nicht schlimm, das ist ein bisschen unangenehm, aber jetzt nicht schmerzhaft. Die Haut, die kann man dann runterziehen, bildet sich neu und dann ist es wieder in Ordnung. Also das ist jetzt auch nicht, wo man sich jetzt ernsthaft Sorgen machen muss. Das ist nicht so wild.
Also du selber, du willst die Oceans 7 schaffen, also 7 Ozeandurchquerungen, vergleichbar mit dem 7 Summits der Bergsteiger. Ein Teil davon hast du schon geschafft. Wie bereitest du dich denn auf so ein Extremschwimmen vor? Oder wie müsste man sich auf einen 157 Tage langen Schwimmtrip um Großbritannien vorbereiten?
Ja, wie bereitet man sich vor? Natürlich halt, dass man die Möglichkeiten nutzt, wenn man sie hat, halt mal im offenen Meer zu schwimmen. Und damit meine ich halt eben nicht in Küstennähe, sondern wirklich, ich selber chartere dann ein Boot und fahre dann an wirklich stürmischen Tagen. Wenn der typische Badeurlauber mit seinem Bötchen im Hafen bleibt, dann fahren wir raus, weit raus aufs offene Meer. Und da schwimme ich dann 4, 5, 6, 7 Stunden in diesen hohen Wellen, weil das Schwimmen auf dem offenen Meer bei hoher Brandung ist natürlich etwas anderes, als wenn man im Hallenbad trainiert. Was ich natürlich aber auch zur Vorbereitung tue, das ist klar.
Aber ich kenne das vom Segeln, wenn man eine gewisse Gegenströmung hat oder einen gewissen Gegenwind, dann kommt man weder voran, noch bleibt man stehen, man wird sogar zurückgedrängt. Passiert dir das dann nicht beim Schwimmen? Also du musst ja auch wissen, wann die Strömungen wie sind, oder?
Ja genau, weil das überlässt man den Skippern vor Ort, weil als Schwimmer selber hat man halt nicht die Orientierung. Man kann da nur sein Bestes geben und wirklich lange und konstant schwimmen. Also ich selber schwimme so 4 km/h pro Stunde. Das ist 1:30 auf 100 Meter so als Durchschnittsgeschwindigkeit. Und das halt über so 10, 12, 15 Stunden hinweg. Teilweise hat man halt, wenn man die Strömung gegen sich hat, so wie jetzt jüngst in Japan, da schwimmt man halt 6 Stunden bei vollem Speed und kommt nur 200 Meter pro Stunde vorwärts. Das ist natürlich dann, damit muss man sich arrangieren und die richtige Einstellung dazu finden und darf nicht irgendwie wütend werden oder frustriert sein. Das ist dann irgendwie eine Depressionsstrategie, sage ich mal dazu. Man muss positiv bleiben.
Wie isst du während so einer Geschichte?
Ja, das ist natürlich, hat dann auch nichts mit Genuss oder so zu tun. Die Stops, also ich selber mache immer alle halbe Stunde einen kurzen Stop, wo ich vom Boot aus, was ich nicht berühren darf, das Boot, oder mich nirgendwo festhalten darf, bekomme ich halt Nahrung angegeben. Das ist meistens Flüssignahrung, weil es auch darum geht, einmal so viele Kilokalorien leicht verdaulich wie möglich in kurzer Zeit aufzunehmen. Und natürlich auch, man hat teilweise bei diesem extrem kalten Wasser sind die Kiefermuskulatur, das ist so eingefroren und so eiskalt, dass man auch gar nicht kauen kann. Also ich nehme also nur Flüssignahrung zu mir, meistens so Proteinshakes, wie man die auch aus dem Kraftsport kennt. Ja, Y-Protein mit Maltodextrin angereichert. Und dazu esse ich diese Gels noch, diese Gels, die auch hochkalorisch sind, die Leute vielleicht auch im Triathlon-Sport kennen. So, und das macht man wirklich in 6, 7, 8, 10 Sekunden, muss das runtergespült werden, 500 Kilokalorien in kurzer Zeit und dann geht es sofort weiter.
Super Hobby.
Weil man ja, wenn man stoppt, ja, weil wenn man stoppt, verliert man einfach, man verliert Zeit, man verliert Rhythmus, man wird womöglich durch die Strömung, wie eben gesagt, nach hinten getrieben. Also es geht nur darum, wirklich weiter und schön konzentriert bleiben, das ist immer wichtig.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Schwester Eva, die Rapperin, die könntet ihr kennen. Nicht unbedingt für ihre Musik, sondern wegen ihrer Gewalttaten. Sie klingt übrigens so.
Von Rotlicht zu Xenon, von Xenon zum Scheinwerfer. Nach diesem Album werde ich selber zum Scheinwerfer. Oh. War kein Zufall, wie Tupacs Tod, dass ich hier häng und nicht im Mulan.
Ja, es gibt Videos von Schwester Eva, da sieht man, wie sie eine Frau verprügelt. Und sie ist im Juni 2017 unter anderem wegen 35-facher Körperverletzung, Steuerhinterziehung und sexueller Verführung Minderjähriger zu 2,5 Jahren Haft verurteilt worden. Aktuell läuft das Revisionsverfahren. Schwester Eva ist also gerade nicht im Gefängnis. Das könnte sich aber ändern, wenn ihr Fall neu verhandelt wird und sie wieder verurteilt wird. Und jetzt schreibt sie auf Instagram, Achtung, Zitat, so wie es derzeit ausschaut, bekomme ich mein Kind im Knast. Tupacs Mutter hat es auch geschafft, oder? Ihr hört richtig, ich bin mittlerweile im 7. Monat schwanger. Betet für mich, dass wir einen Platz im Mutter-Kind-Gefängnis bekommen. Und wir erzählen euch das jetzt alles nicht, weil wir für Schwester Eva beten, sondern weil wir uns gefragt haben, wie ist es denn eigentlich mit Frauen im Gefängnis, schwangeren Frauen, Frauen, die Kinder haben? Ilka Knigge aus dem Deutschlandfunk Nova-Team, sag uns doch erst nochmal, was es mit diesem Mutter-Kind-Gefängnis auf sich hat, von dem Schwester Eva da erzählt.
Das sind so Gefängnisse, in denen die Mütter mit ihren Kindern zusammen sein können. Also das Kind oder die Kinder kommen quasi auch ins Gefängnis, wenn die Mutter ihre Haft antritt und einen Platz in einem solchen Gefängnis dann bekommt. Oder wenn eine inhaftierte Schwangere ihr Kind bekommt, dann kann sie sozusagen in dieses Mutter-Kind-Gefängnis umziehen.
Aber sie bekommt dann nicht das Kind im Gefängnis?
Nein, genau. Sie bekommt das Kind ganz normal im Krankenhaus. Das kann auch eine Mutter machen, die inhaftiert ist. Und dann kann sie dann danach in so eine Einrichtung umziehen.
Und wie müssen wir uns das vorstellen? Also die Kinder wohnen dann quasi mit in der Zelle oder haben die bestimmte Räume?
Genau, je nachdem, ob das ein geschlossener oder ein offener Vollzug ist, also ob die Gefangene komplett eingesperrt lebt oder Ausgang zum Beispiel für die Arbeit hat, sieht das alles ein bisschen unterschiedlich aus. Oliver Wessels ist Anstaltsleiter der JVA in Vechta. Dort sind die Frauen so untergebracht.
Wir haben im offenen Bereich in der Regel 2 Zimmer-Apartments und im geschlossenen Vollzug sind die Hafträume so groß, dass die Mutter gemeinsam mit ihrem Kind, gegebenenfalls auch mit 2 Kindern, auch das haben wir, in diesem Wohnbereich dann tatsächlich leben kann.
Außerdem bekommen sie natürlich ein Kinderbett, die Mütter, Windeln und alles, was das Kind sonst noch so braucht.
Darf da jede Frau mit Kind hin? Also dürfte Schwester Eva das dann auch?
Nein, nicht jede Frau darf in so eine Mutter-Kind-Anstalt. Das kommt einerseits darauf an, was sie verbrochen hat. Also sitzt sie wegen Kindesmisshandlung oder gibt es einen anderen Grund dafür, dass sie dem Kind nicht gut tun könnte? Dann geht sie alleine ins Gefängnis und das Kind zum Beispiel in eine Pflegefamilie. Andererseits kommt es aber auch darauf an, wie lange jemand sitzt und ob das Kind im richtigen Alter ist. In die JVA Vechta kommen zum Beispiel nur Kinder, die noch nicht in die Schule gehen und in der Haftzeit der Mutter auch nicht eingeschult werden, damit sie dann nicht zwischendurch ausziehen müssen, denn nur Kinder bis 6 Jahren sollen dort wohnen. Ist die Mutter zum Beispiel wegen Mordes verurteilt, klappt es dann eben nicht. Und was Schwester Eva angeht, sieht es so aus, sagt Oliver Wessels.
Also so wie Sie das jetzt gerade schildern, würde ich Vorbehalte äußern. Also man muss das eben sich genau anschauen. Der entscheidende Punkt, warum es zu einer Aufnahme Mutter-Kind kommt, ist folgender. Es muss dem Wohl des Kindes entsprechen.
Deswegen gibt es zum Beispiel in Vechta auch eine Art Kita und die Mütter bekommen Hilfe bei der Erziehung und sollen lernen, wie sie dann später richtig für ihr Kind sorgen können.
Mal angenommen, eine Frau kommt nicht in so ein Mutter-Kind-Gefängnis. Hat sie dann auch in einem normalen Frauengefängnis als Mutter Sonderrechte, also so besondere Besuchszeiten oder so?
Das kommt ein bisschen aufs Gefängnis an und darauf, in welchem Bundesland jemand im Gefängnis sitzt. Eigentlich gibt es feste Besuchszeiten im Monat. Die können zum Beispiel 1 Stunde betragen, zum Teil aber auch 4 Stunden. In manchen Gefängnissen gibt es aber obendrauf extra Familienbesuchszeiten. Dafür darf die Familie dann auch in so einen extra Raum nur für sich gehen. Hm. Andere Gefängnisse, die machen das so, dass die Besucher der Kinder bis zu einer bestimmten Stundenzahl nicht auf die normalen Besuchszeiten angerechnet werden. Die Mutter oder der Vater kann die Kinder also zum Beispiel nochmal 2 Stunden dann im Monat extra sehen, ohne dass das dann von diesen Gesamtstunden abgeht, die die Person Besuch haben darf.
Und gibt es da Unterschiede zwischen Frauen- und Männergefängnissen?
Nee, also auch die Väter, die im Gefängnis sitzen, können solche extra Besuchszeiten bekommen. Zu Vater-Kind-Gefängnissen habe ich aber leider nichts gefunden. Also es ist nicht so wie diese Mutter-Kind-Gefängnisse. Einige Gefängnisse bieten aber zum Beispiel Vater-Kind-Nachmittage an, bei denen die Kinder zum Beispiel vorbeikommen können, dann so zum Spielen. Alles vor dem Hintergrund, dass die Kinder eben nicht darunter leiden sollen, wenn die Eltern eine Straftat begangen haben.
Schwester Eva, die Rapperin, hat ein Foto gepostet, auf dem sie mit Babybauch zu sehen ist und sie sagt, sie könnte ihr Kind im Gefängnis tatsächlich bekommen. Ilka Knigge hat euch gesagt, wie die Situation für Frauen im Knast mit Kindern ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Las Ramblas in Barcelona. Wer mal selbst darüber flaniert ist, der kennt die Menschenmassen, die Straßenmusiker, die Souvenirverkäufer, Schlangenmenschen, Eishändler, dazwischen jemand, der Feuer spuckt und natürlich Rollkoffertouristen. Und wenn ihr genau das kennt, dann seid ihr, wie ich, Teil des Problems. Overtourism heißt das Ganze. Unsere Reporterin Rebecca Endler hat sich angeschaut, wo Overtourism ein Problem ist und was es für Lösungen geben könnte.
Wir verlieren unsere Stadt an die Touristen und das ist wirklich tragisch. Denn am Ende sind wir diejenigen, die unsere Stadt wirklich satt haben.
Barcelona ist vielleicht eins der krassesten Beispiele hier in Europa, wie die Doku Bye Bye Barcelona zeigt. Die Einheimischen fühlen sich wegen der Touristenmasse eben nicht mehr heimisch. Teilweise schlägt es auch in Hass um.
In Barcelona hat es die meisten Proteste gegen Overtourism gegeben. Da haben wir alles zusammen. Wir haben Airbnb, wir haben Kreuzfahrten, wir haben große Touristengruppen aus aller Herren Länder und deshalb sind die Proteste dort eigentlich am massivsten gewesen in der letzten Zeit.
Das ist Wolfgang Strasters, Professor für nachhaltigen Tourismus an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Overtourism, sagt er, klingt neu, ist es aber nicht.
Das fing mal an in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, als die Alpen massiv touristisch erschlossen wurden.
Gefolgt von dem krassen Hype um den Sommer nur einige Flugstunden entfernt, den Mittelmeerstränden.
Mallorca gab es schon Diskussionen, Proteste, auch schon in den 90er Jahren.
Und nach den Bergen und Stränden sind die Tourimassen eben auch in den Städten angekommen. Letztes Jahr waren 1,3 Milliarden Touristen in der Welt unterwegs. Mehr als je zuvor. Und in den nächsten Jahren wird die Zahl weiter steigen. 3-4% pro Jahr. Der Grund, erstmal cool, immer mehr Menschen können sich das leisten. Es sind eben nicht mehr nur die reichen Europäer und Amis, sondern vermehrt auch Asiaten.
Und für die ist zum Beispiel Europa immer noch was ganz Neues. Die möchten sich erstmal die touristischen Highlights angucken. Barcelona, Paris, London, Venedig und so weiter.
Oder sie stehen im Mehringdamm in Kreuzberg in der Schlange. 2,90 Euro für einen Happen ultimatives Berliner Lebensgefühl.
I only came to Berlin because of Mustafa's Gemüsekebab.
When you think of Berlin, Mustafa's Gemüsekebab is definitely one of the first things that you think about.
Wer hat denn gesagt, dass es immer Paris oder Venedig sein muss? Doch was smarte Kebab-Budenbesitzer freut und übrigens auch andere in der Touri-Branche, denn es bringt natürlich jede Menge Geld, das entwickelt sich für viele in unserer Hauptstadt zum Problem.
Die stehen im Weg und sind laut.
Es ist so, dass ich fühle, dass die Dichte immer mehr zunimmt. Das sind nicht nur Touristen, aber man spürt es stärker. Das ist ein Punkt erreicht, wo es droht, umzukippen.
Die sitzen dann die ganze Nacht und erzählen laut und grölen und machen viel Musik auch. Und das schallt halt unheimlich. Und gegenüber nutzen sie den Park zum Pinkeln.
Und das ist genau der Punkt, wo Overtourism anfängt. Es ist eben nicht eine Zahl, die überschritten wird, sondern ein soziales Phänomen. Menschen, die stören.
Also die Fahrradwege sind voll. Man muss in der Innenstadt manchmal absteigen und schieben, weil es so voll ist mit Touristen.
Anna Driftmeier lebt in Amsterdam. Aber betrunkene Touris auf Radwegen, das ist nur ein kleines Problem.
Und es gibt auch noch einen anderen Punkt. Also es ist halt sehr teuer auch durch die Touristen. Und Wohnungen zum Wohnen zu finden ist schwer, weil Amsterdam hat zum Beispiel ein sehr großes Airbnb-Problem.
Innenstadtwohnungen werden zur Airbnb-Wohnung gemacht, Lebensraum verschwindet.
Und die Leute, die hier wirklich wohnen wollen, haben da ein Problem, was Bezahlbares zu finden.
Amsterdam hat das Problem des Overtourismus erkannt und feilt an Lösungen. Die Anzahl an Souvenir- und Krimskramsläden wurde limitiert, das Bierbike wurde verboten.
Amsterdam hat so eine Kampagne gemacht, besuch doch auch mal Haarlem. Also Haarlem ist auch eine sehr schöne Stadt auf halbem Weg zum Meer hier.
Und wenn man jetzt bedenkt, dass gut ein Viertel aller Touristen bei einer Befragung angegeben haben, dass ihr Reiseziel zu krass überlaufen sei, dann stellt man sich schon die Frage. Muss es denn unbedingt Mustafas Gemüsekebab in Berlin sein?
Kann, also muss nicht mehr Berlin sein, es kann auch Leipzig sein. Ist auch eine spannende Stadt, wo sich gerade sehr viel tut.
Hallo?
Ja, hallo.
Ich rufe in Leipzig an, auf der Suche nach einer Alternativen zum Berliner Gemüsekebab.
Ui, das wäre zum Beispiel in Reutnitz, Dresdner Straße, Olive Tree nennt er sich. Also wie Olivenbaum, nur Englisch. Da kann man auf jeden Fall, also das ist auch einer der Adressen, die auch immer so auf Leipzig vegan und so mitgeteilt wird.
Auf die Schnelle konnte ich das jetzt nicht selbst testen, aber die Speisekarte sieht sehr lecker aus. Es gibt keine lange Schlange und bisher ist noch kein Tourist in Leipzig-Reutnitz irgendeinem Einheimischen auf den Sack gegangen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.